So, also der zweite Teil der Big Show 743 geht los mit Michael Körner zu Basketball, aber auch zu vielen anderen Dingen, gefolgt von Ruben Stark und Franz Büchner zur Deutschen Eishockey-Liga und dem Motorsportteil mit Stefan de Vos Heinrich zur Dakar. Wenn etwas unseren Hörern bekannt ist, dann das Big Show-Legende Michael Körner, sklavisch möchte ich sagen, sklavisch die Vierschanzentournee verfolgt. Und jetzt nicht etwa bei sich zu Hause, sondern ich glaube, Michael, es ist fair zu sagen, alle Trainer international und national rufen bei dir an nach jedem Sprung. Ja. Michael, wie war der Absprungwinkel? Wie ist es dir in diesem Jahr gegangen mit dieser doch, wir sprechen ja später in anderer Runde noch drüber, einigermaßen langweiligen Vierschanzentournee? Ja.
Also verfolgen tue ich das, weil ich ja bekanntermaßen ein Sportnerd bin und in der Süddeutschen tatsächlich auch jeden Morgen den Sportteil als erstes aufschlage. Ich wusste das nicht mit dem Bruder, muss ich zugeben. Also, dass das der jüngere Bruder ist und dass die Schwester da bei den Mädels springt, bei den Damen, Entschuldigung. Und ich hätte, glaube ich, geguckt, wenn am Ende der Grand Slam möglich gewesen wäre. Da bin ich dann irgendwie, ja, dann wäre ich dann so hooked gewesen. Hätte ich Bischofshofen vielleicht geguckt, aber da ja Innsbruck schon Zweiter war, glaube ich, ne? Ja. Habe ich das dann nicht gemacht. Aber ich habe immer, also ich war, um ehrlich zu sein, ich sag's mal ganz ehrlich, Jens, die besten Deutschen, die jetzt da gesprungen sind, kannte die jemand vor 2-3 Jahren? Da kannte also doch niemand.
Ja, und Philipp Raimund ist halt so ein bisschen mitgesprungen und hat mir immer gedacht, naja, der könnte vielleicht mal ein bisschen gut werden, aber der ist niemand, der ist kein Martin Schmidt und kein Sven Hannawald. Ja. Und nicht mal Andy Wellinger. Ja.
Ich habe natürlich auch das Problem, dass gerade um diese Zeit zwischen den Jahren, Jahreswende, wird ja extrem viel Basketball gespielt. Die packen sich da den Spielplan voll, weil Fußball nicht stattfindet und hoffen immer so ein bisschen in diesen Sog zu kommen der Sportsüchtigen, die dann mal was anderes gucken. Und deswegen habe ich super viel Basketball gemacht und NBA läuft ja auch rauf und runter. Also da ist dann irgendwann auch ein Zeitproblem. Ne? Aber ich gebe zu, ich habe wirklich nur zu 0,5% verfolgt. Aber ich weiß, wer gewonnen hat. Ich weiß, dass sein Vater einen Möbelladen hatte, glaube ich. Seine Mutter ist Bibliothekarin.
Herrlich.
Und das finde ich ja auch immer ganz interessant, wo die so herkommen. Ne? Und dann
ein aussterbender Beruf? Der Beruf der Bibliothekarin, weil du sitzt ja auch vor deinem Bücherregal, wo 8000 Bücher drin sind. Aber ich finde, das hat irgendwie so einen Touch von Intellektualität und ich weiß gar nicht, ob das zutrifft. Muss die Bibliothekarin unseres Vertrauens auch eine richtig schlaue Person sein oder musst du nur wissen, wo sie ihre Bücher findet?
Also ich finde es jetzt auch nicht ganz korrekt von dir, dass du in dem Fall nicht genderst, also der Bibliothekar, die Bibliothek. Ich finde es schon mal spannend, dass du das automatisch mit einer wahrscheinlich älteren Dame mit Föhnfrisur oder mit gelegter Dauerwelle verbindest. Ich glaube, von dem Klischee muss man sich bei dem Berufsstand generell lösen und vielleicht neu überdenken. Ne? Also ich denke mal, es ist super wichtig, Informationen zu finden, wo sie abgelagert sind und vielleicht muss der Bibliothekar, die Bibliothekarin der Neuzeit der fragenden Person sagen, also das, was sie suchen, liegt im Server 349 auf im Ordner da und da, Library hier und so. Also ich glaube, das könnte schon ganz spannend sein. Nur heute macht man das ja dann quasi irgendwie alles selber. Ne? Aber alte Dinge neu überdenken, der neue Lego-Baustein, du weißt, er kommt. Smartplay, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Jens, sind wir bei einem ganz neuen Thema. Lego hat auf der CSS in Las Vegas, dieser Computer-Consumer-Messe, Bucketlist bei mir ganz weit oben, aber echt weite Anreise, so einen neuen Lego-Stein vorgestellt, der einen Chip beinhaltet. Ja, und der sieht aus wie ein normaler 2-4er Lego-Stein, also zwei Knöpfe und vier, ne, so zwei quer, vier längs. Und der hat einen Chip eingebaut mit so einem Fenster auch drin. Und wenn du den, der leuchtet und macht auch Geräusche. Das heißt, wenn du den in einem Raumschiff verbaust, dann, und fährst damit durch die Gegend, fliegst so, machst, warst du früher ja als Kind gemacht, ne? Jetzt macht der Chip das. Und die Anwendungsmöglichkeiten sind natürlich unfassbar, ne? Also da wird eine ganz neue Lego-Generation entstehen und das, ich glaube, das erste Paket ist auch Star Wars, also da blinkt und zischt es natürlich dann an allen Ecken und Enden. Und das ist im Grunde Bibliothekarin neu aufgelegt, ne? Also was Altes, was Vertrautes, wo du denkst, okay, das ist immer so gewesen, wird auch immer so sein. Nee, das ist neu. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es gar nicht schlecht. Und der Lego-CEO hat gesagt, ja, aber das hat mit Lego nichts mehr zu tun. So ungefähr sagt er, naja, Hauptsache, sie sitzen nicht dauernd vorm Handy. Also insofern bin also, ich da.
Völlig richtig. Zwei Dinge. Erstens natürlich, meine Bibliothekarin ist jene aus der Stadtgemeinde Freudsberg, wo, die hat jetzt wahrscheinlich gewechselt, aber als ich ein Kind war, sind wir wirklich in die Bibliothek gegangen und es war eine ältere Frau und wir haben immer Mrs. Easton's Tierklinik, war Mrs. Easton oder war es Mrs. Beeston, war fantastisch. Da gab es das Schweinchen, das in dieser Tierklinik war, das unbedingt einen Ringelschwanz wollte, aber der Schwanz war straight. Ja, also das verbinde ich mit Bibliothek. Und okay. Ja, ich hoffe, dass es auch männliche Bibliothekare in Freudsberg mittlerweile gibt. Ich war schon länger, meine Mutter weiß ich, geht dort tatsächlich ab und zu noch hin. Und die liest dann auch sehr viel Belletristik.
Ich habe eine Freundin, die liest wahnsinnig viel, also 1,1 Bücher pro Woche im Schnitt, 58 im Jahr 2025. Das ist krass. Und die geht auch, weil natürlich kannst du das ja gar nicht leisten, ne? Jede Woche so ein 34-Euro-Buch da wegzuballern, in der Bibliothek und holt sich die da.
Und weil du aber die Computermesse ansprichst, das muss ich jetzt bringen, wir sind ja ein Programm, das nur über 18-Jährige hören. Ich frage gestern in meine USA-Gruppe mit Heiko Olderb und Jürgen Schmieder, hat jemand Zeit? Heiko hatte Zeit, Jürgen hatte keine Zeit, weil er nämlich natürlich wo ist? In Las Vegas, er wohnt in Los Angeles und lässt diese Computermesse nicht aus.
Natürlich nicht.
Aber am Legostein ist er noch nicht vorbeigekommen, sondern Achtung, liebe Kinder da draußen, ihr müsst jetzt ganz tapfer sein und wenn ihr zart beseitet seid, vielleicht auch nicht hinhören, aber es gibt neuerdings einen, und er hat uns ein Bild geschickt, dem Heiko und mir, Smart Interactive Stroker. Und wenn ich dir dieses Bild weiterschicke, dann weißt
bitte
du
nicht.
und Schmieder schreibt dann, ich hatte, und keine hat er in Großbuchstaben geschrieben, ich hatte keine Ahnung, was in diesem Bereich möglich ist. Und ich kann es kaum erwarten, kommende Woche in der Big Show 744 dann mit Jürgen Schmieder darüber zu sprechen. Was in diesem Bereich, also das Foto, das er mir von dieser Verpackung geschickt hat, erzählt mehr als 1000 Worte, aber vielleicht hat Schmieder 1005 Worte dafür. Ich habe das letzte Mal in der Big Show vor Weihnachten mit Stefan Koch quasi ein Emergency-Viertel angeregt, weil Gordy von den Bayern verabschiedet wurde. Und da war noch nicht klar, dass Sveti Pesic Nachfolger wird. Und da hat der Coach Koch auch gesagt, naja, Andrea Trinchieri ist auch in der Verlosung. Und da wusste ich schon, dass du wahrscheinlich dieses Glitzern, das du damals gehabt hast, als falls du vor der Bibliothek in Hagen gestanden bist, weil du wusstest, die Bibliothekarin hat jetzt genau das richtige Buch für dich. Ich habe dieses Glitzern in deinen Augen gesehen, Michael. Und ich weiß, du magst Sveti Pesic auch, aber wäre die Freude bei dir noch größer gewesen, wenn Coach Trinchieri zurückgekommen wäre? Und wie realistisch war das überhaupt?
Ich glaube schon, dass es da Gespräche gab. Ich glaube, dass sie ihn, dass aus unterschiedlichen Gründen das nicht zustande gekommen ist. Da bin ich gar nicht mal sicher, ob es an Bayern-Seite lag. Ich glaube eher an Trinchieris Seite. Ich kann mir immer noch vorstellen, dass er zur nächsten Saison kommt. Ich glaube, er wollte nicht jetzt kommen, weil der Zug der Bayern in der Euroleague ist ja quasi abgefahren. Ja, also du kannst ja machen, was du willst in der Rückrunde. Also außer es passieren Wunder. Diese Play-in-Plätze, also Platz 10 aufwärts oder Playoff, die sind ja sehr weit weg. Und ich glaube, Trinchieri hätte das gemacht, wenn noch die Chance gewesen wäre, die Postseason, die Play-in-Plätze oder so zu erreichen. Ich glaube, er hat sich nicht dazu berufen gefühlt, jetzt hier dieses halbe Jahr durchzuwemsen, um vielleicht 3 Siege mehr zu holen als in der Hinrunde. Und dann ne, macht das irgendwie für ihn keinen Sinn. Ich glaube, da hat er die Ambitionen nicht dafür. Und bei Sveti ist es anders. Ne? Also der, dem ist das, ich will nicht sagen egal, aber der kommt da hin und sagt, ich helfe jetzt hier mal aus und wir stellen ein paar Sachen um. Und dann bringen wir den ganzen, so wie der Kader jetzt da ist, mit vielleicht ein, zwei Ergänzungen, da können wir gleich drüber reden, denn eine Ergänzung hat ja bereits gestern gespielt, bringen wir das so ein bisschen wieder zurück, dass das hier nicht völlig absäuft. Und ich glaube, dass vor diesem Hintergrund diese Idee, Sveti zu holen statt Trinkieri, auch besser ist, um ehrlich zu sein. Und dann, wenn man Trinkieri jetzt schon frühzeitig mit einbindet, also mit dem Sportdirektor zusammen, was die Kaderplanung für die kommende Saison angeht, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der im Sommer kommt, ja, also dann zur neuen Saison. Und insofern, ich habe ihn gestern interviewt, habe ihn getroffen. Das ist ein, ja, also ich glaube auch übrigens, dass das sehe ich auch an mir, dass es mir relativ egal war, wer da jetzt kommt. Also vielleicht hätte ich vor 10 Jahren noch in die Augen gerollt und gesagt, ach du Himmel, Herrgott nochmal und damals auf dem Parkplatz in Oldenburg, das musste doch nicht sein. Und aber jetzt bin ich natürlich auch mit einer leichten Altersmilde gesegnet, noch nicht so stark wie mein Wetterkollege Buschi, der natürlich deutlich altersmilder geworden ist.
Deutlich älter ist das, da machen wir uns mal überhaupt nichts vor hier.
Der ist auch noch 3 Jahre älter als ich. Aber Trinkieri, also oder Pesic, das war mir jetzt egal. Und bei, was ich sagen wollte, bei Sveti merkt man auch, er hat wohl auch eine sehr positive Ansprache an die Spieler. Also der geht da jetzt nicht hin und sagt zu irgendeinem, das hast du aber jetzt eine Kack-Hinrunde gespielt und das geht jetzt so gar nicht. Und jetzt machen wir mal, jetzt musst du das und das und das machen. Sondern er hat wohl relativ offen mit den Spielern kommuniziert, was stellt ihr euch vor, so und so, das hier machen wir das jetzt folgendermaßen, wir ändern jetzt das und das. Und er hat selber mir im Interview gesagt, ich habe wirklich auch gefragt, was die Spieler wollen. Und das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich glaube nicht, dass Pesic 2000 beim FC Barcelona Patrick Firmelin gefragt hat, was willst du? Sondern er hat gesagt, du machst das und das. Ne? Und Jasikevicius macht jetzt das. Und das ist aber auch erstens eine andere Zeit. Ein Pesic, der ist mittlerweile 76, war damals 51. Man ändert sich natürlich auch, aber dadurch, dass er es schon so viel gesehen hat, weiß er natürlich auch genau, den Spieler kann ich vielleicht noch irgendwo ein bisschen die Richtung verändern. Und das ist für mich auch, das ist jetzt meine ganz persönliche Michael-Körner-Meinung, der Grund, warum Spencer Dinwiddie nicht mehr da ist. Also ich hoffe, dass die Geschichte nicht stimmt, dass er wegen einer schweren Erkrankung eines engen Familienmitgliedes in den USA geblieben ist. Weil das wünsche ich ja niemandem, das wünschen wir ja keinem. Ne? Aber das ist die offizielle Begründung. Der musste rüber, da ist jemand schwer erkrankt und dann hat er sich gemerkt, gesagt, ich kann hier nicht weg, ich muss hier bleiben. Das wäre natürlich super, super traurig. Ich finde es fast viel besser, wenn beide, speziell Dinwiddie, eingesehen hätten, irgendwie ist das hier nichts für mich in Europa. Also gerade da nicht, was die da machen. Und er hat auch irgendwie nicht so richtig gepasst, weil du hast immer dieses Problem gehabt bei den Bayern mit Kamar Baldwin, mit Xavier Rattan-Mays, mit Spencer Dinwiddie. Das sind jetzt nicht so die ganz reinen Point Guards. Das sind so Combo Guards. Natürlich können die auf der 1 spielen, aber die wollen natürlich auch drauflöten, ja? Und die wollen 20, 22 machen pro Spiel. Und das haben die Bayern nicht gebraucht. Und jetzt haben sie den neuen geholt, Neno Dimitrijević. Das ist ein ganz klassischer Einser. Der kann zwar auch die 2 spielen, aber jeder Guard kann das dann irgendwann, wenn das muss. Aber der soll auf der 1 spielen. Und du merkst ganz klar den Unterschied schon im Denkprozess der anderen Spieler. Da ist jetzt einer, ne, das ist ein alter Jugoslawien Basketballschule, ein bisschen hier Klischees rausholen, ne, Nordmazedonier, der ist in Spanien groß geworden, also der kennt natürlich auch die spanische Basketballschule, aber der so wirklich erstmal passen und dann schauen wir mal, ne? Und was passiert? Obst macht 37, Jessup macht 18, die anderen Guards, die anderen Zweier, die Shooting Guards machen plötzlich zusammen 55 Punkte. Also, da sage ich mal, alles richtig gemacht. Ne? Alles richtig gemacht. Dinwiddie bleibt zu Hause. Hoffentlich sind alle gesund. Vertrag aufgelöst. Kamar Baldwin ist wohl noch angeschlagen. Und Rattan-Mays, das, was ich höre, geht er. So, dann hast du schon mal das gelöst. Und bist auf den Guard-Positionen bestens aufgestellt. Du hast noch Hollatz dahinter, der war gestern krank. Der kann auch die 1 spielen, vor allen Dingen auch in der BBL und so. Und dann kommst du eigentlich relativ smooth durch die Saison. Hast die aus meiner Sicht größte Baustelle behoben. Die zweitgrößte war auf der großen Position. Da haben sie jetzt David McCormack reingeschmissen in die Rotation, also geben ihm deutlich mehr Minuten. Das stabilisiert die Defense, weil ich liebe Joe Vogtmann für immer und ewig. Joe Vogtmann ist eine Legende. Joe Vogtmann ist Joe. Er ist Welt- und Europameister.
Ist eine Big Show-Legende, das ist die Frage. Ist eine Big Show-Legende. Das ist er nicht, das bist nur du, Michael.
Nee, aber mal abgesehen davon, also einer der angenehmsten Zeitgenossen, war aber in der jetzt auch defensiv anfällig, gestern auch 0 Minuten gespielt. Sie wollten, glaube ich, da einfach den McCormack hinstellen, weil der die Defensive, so Pesic hat es uns so erklärt, Defensive beginnt beim Point Guard und wenn der weiß, hinter ihm steht ein großer, breiter, schneller Big Man, dann macht das hier viel mehr Spaß zu verteidigen. Und auch das funktioniert irgendwie, ne? Also auch wenn das gestern nicht alles Gold war, was da geglänzt hat, aber man sieht diese neue Identität und das haben wir ja nun wirklich von Oktober, November, Dezember 48 Mal durchgekaut, dass dieser FC Bayern in dieser Saison keine Identität hatte. Und ich nehme jetzt extra mal die Vergangenheit und jetzt auf dem Weg dahin ist, da irgendwo was sich zusammenzubauen, mit dem man durch die Rückrunde gehen kann.
Es ist spannend, was du erzählst, weil ich hätte ja gedacht, dass Sveti, der frühere Sveti wahrscheinlich, vom Typ her komplett gleich ist wie Gordy. Gordy ist ja auch jemand wahrscheinlich gewesen, stelle ich mir zumindest vor, der mit den Spielern nicht groß, vielleicht dann auch in seiner Altersmilde ein bisschen diskutiert hat mit den Führungsspielern, wie wollen wir es anlegen. Aber eigentlich dachte ich, Sveti Pesic und Gordy, die eine Seite analytisch und streng und Trinchieri natürlich auch analytisch, aber viel emotionaler.
Mhm.
Bin ich da grundsätzlich auf dem falschen Trip gewesen.
Ja, also Gordy ist ja studierter Psychologe, vereint so ein bisschen die beiden Welten, also er kommt ja natürlich aus der nordamerikanischen Basketballwelt als Kanadier, ist aber im Herzen Finne, ja, also der hat ja auch die finnische Staatsbürgerschaft, der liebt Finnland, der ist, glaube ich, auch jetzt in Finnland, weil minus 15 reicht ihm nicht, er braucht jetzt minus 35, also und der vereint irgendwie so alles, ne? Also der geht über den psychologischen Faktor, der weiß natürlich, oh, schwieriger Spielertyp, aber dem gebe ich die Verantwortung, dann ist der zahmer, so würde ich es mal nennen, den brauchen wir sportlich, den müssen wir so behandeln und das Ganze noch mit Teambuilding drumherum, das ist natürlich Gordys ganz große Stärke, mit schwierigen Charakteren zurechtzukommen und wie man guten Basketball spielt, das wissen, glaube ich, alle guten Headcoaches. Ne? Also das ist jetzt nicht, dass neue Stile erfunden werden, das gab es jetzt mit Isalo die letzten Jahre, das ist so ein bisschen einer, der da heraussticht, weil der einfach da was ganz relativ Neues macht, mit einer Gnadenlosigkeit, die ihresgleichen sucht. Aber ja, insofern, und bei Sveti denke ich einfach auch, der kommt ja nicht hin und sagt, ich baue jetzt hier eine so meine Legacy auf für die nächsten 4 Jahre. Ne? Der bleibt jetzt exakt 5 Monate. So, dann wird er deutscher Meister und dann geht er wieder und dann ist gut. Also der muss ja jetzt nicht sagen, wir ziehen jetzt hier alles auf links, weil das ist auch Quatsch. Ne? Das funktioniert ja auch gar nicht. Du holst auch die, selbst wenn du mit den Spielern nicht happy bist, die im Kader sind, weil du hättest sie nie verpflichtet. Die sind aber da und neue gibt's gerade nicht. Oder halt nur sehr wenige. Und da haben sie jetzt mit Dimitrijević, glaube ich, einen guten Fang gemacht. Man muss gucken, ob der auch menschlich gut reinpasst, aber das ist dann zweite Stufe. Ne? Insofern interessant, was sie machen, aber ich glaube, sie machen das aktuell richtig.
Michael, du weißt, es muss eine BVB-Frage kommen. Erst eine Niederlage für die wackeren Jungs von Niko Kovac. Und jetzt wird diese Rückrunde nach einer Winterpause, die keine war. Also im Fußballteil haben wir drüber gesprochen. Ich bin ein bisschen ambivalent. Natürlich werde ich mich wieder vor den Fernseher setzen. Freitagabend schon und natürlich auch Samstag und Sonntag. Obwohl ich jetzt noch nicht so richtig viel Lust habe. Aber die Dortmunder müssen nach Frankfurt. Siehst du in einer Glaskugel die zweite Saison in der Lage oder siehst du den Beginn etwas ganz Großes, nämlich einer Rückrunde, wie sie Dortmund lange nicht mehr gespielt hat, wo sie vielleicht sogar dem glor- und ruhmreichen FC Bayern München gefährlich werden könnten?
Also Matthias Sammer hat ja jetzt gestern von sich gegeben, dass Niko Kovac ein Meistertrainer ist. Insofern, wer will den großen Matthias Sammer widersprechen in dem Fall?
Niemand.
Ich bleibe bei meiner, da rücke ich auch nicht von ab. Und ich bin von Menschen umgeben, die wirklich viel, viel, viel mehr Ahnung haben von der Materie als ich. Das, was wir mit Niko Kovac da haben, hat Dinge stabilisiert und hat dazu geführt, dass wir erstmals seit vielen Jahren beim BVB den Begriff des Ergebnisfußballs benutzen müssen. Es funktioniert.
Formulier es positiv. Ihr dürft den Ergebnisfußball
aber benutzen. Dass sie jetzt am Freitag in Frankfurt 5-2 gewinnen und ein einziger Wirbelsturm durch das Stadion fegt, ich glaube, es wird eher der Winterblizzard sein, der über Deutschland fegt. Das glaube ich nicht. Auch die Nachverpflichtung, die sie tätigen wollten, da aus England, der Norweger, der da 1-1 Dribblings kann und so, hat sich auch zerschlagen. Ja, was soll ich sagen? Also ich gehe mit ich wollte die Woche später zum Heimspiel gegen St. Pauli am 17. hinfahren. Du weißt, es ist 609 Kilometer von mir entfernt, das Stadion. Ein Freund von mir hat mich zum Surhaxenessen eingeladen, also eine bayerische Spezialität. Das ist eines meiner absoluten Favoriten. Ich habe mich tatsächlich jetzt für die Surhaxe entschieden und fahre nicht ins Westfalenstadion, weil ich aber tatsächlich auch nach Tag vorher und Tag nachher zwei Spiele habe. Aber wie gesagt, meine Erwartungen sind so mittelprächtig und lass mich gerne eines Besseren belehren. Allein, ich weiß auch nicht, ob man mit Emre Can jetzt wieder 2 Jahre verlängern musste. Also warum? Also ich weiß es nicht. Ist das gut für die Gesamtgemengenlage, für die Teamchemie, für Lockerroom, für ich weiß es immer nicht. Was hat denn Emre da für Hebel in der Hand, dass man ihm nochmal 2 Jahre gibt? Also ich weiß es nicht. Ist es schwierig.
Du hast mich jetzt aber komplett vom Pfad der Tugend abgebracht, Michael, weil Emre Can hin oder her, wie macht man eine Surhaxe? Was zeichnet die Surhaxe? Also ich habe vor der Haxe als solcher schon Angst. Ja, ich mag die Haxe, mag ich ja nicht essen. Aber ein Surbraten,
ja, das ist die Schweinshaxe, die so ein bisschen leicht säuerlich eingekocht ist und mit Sauerkraut serviert wird.
Und Knödel oder was ist
genau, du
kannst, Kohlenhydrat brauchst du auch noch, ja?
Kannst Knödel dazu machen, genau. Ja, schmeckt herausragend gut. Also ist sehr, sehr deftig, wie der Name schon vermuten lässt. Aber er macht das hervorragend und das ist.
Ach, der macht das selbst. Ihr geht nicht in ein Restaurant.
Er macht das selbst. Nein, also das nie. Also Selbstkochen steht bei uns ja schon immer noch weit. Also ich gehe auch gerne essen, aber in dem Fall, nee, das ist handgemacht. Unfassbar. Auf dem Gasherd.
Nein.
Natürlich. Feuer brennt.
Davor hat dein bzw. Magenta Sport natürlich noch Arbeit für dich gesetzt. Wo werden wir Fans die Big Show-Legende Michael Körner in den kommenden Tagen hören können?
Ja, tatsächlich nur bei einem Spiel am Wochenende und zwar bei BBL-Spiel des FC Bayern, also dann auf dein, gegen die Telekom Baskets Bonn im BMW-Park, also nicht im SAP-Garten. Und ja. Das war's dann schon, glaube ich, ich habe tatsächlich gestern noch mal ganz hektisch in Dienstplan gucken müssen, weil ich mache die NBA auch bei Prime und da gibt es eine Person, die schickt sehr eifrig Statistiken rum für die Spiele, die man kommentiert. Ja, also wirklich sehr eifrig. Ja. Und da kam gestern das Statistikpaket für das Spiel am Samstag und ich dachte mir, da bin ich doch eigentlich gar nicht eingeteilt, oder? Ja. Und dann hast du diese hektischen 5 Minuten, wo du denkst, au, habe ich irgendwas übersehen? Aber nee, das machen die Kollegen Ulrich und Vogel und kann ich ja mal Werbung machen für Prime in dem Fall, weil man das vielleicht noch nicht so auf der Matte hat, aber viele haben ja Amazon Prime, ohne es zu wissen. Ne, die haben irgendwann mal in der guten alten Zeit auf Prime geklickt, als es noch kostenlos war, damit die Pakete am nächsten Tag kommen. Und mittlerweile, so wie beim Fitnessstudio, ne, du hast einmal ein Abo abgeschlossen und dann wird das abgebucht und dann merkst du einfach nicht mehr, ob sich Beiträge erhöhen oder was man da macht. Und bei Prime wird halt die NBA gezeigt und am Samstag um 19 Uhr deutscher Zeit, also richtig mega Uhrzeit eigentlich, nicht nachts um 2. Ich glaube, es ist Minnesota gegen Cleveland. Also viele Gesprächsthemen. Guter Trade letzte Nacht. Trae Young von Atlanta nach Washington. Es ist jetzt viel los in der NBA. Viele Trades werden kommen. Also super spannende Zeit und einfach auch, man muss es sagen, eine sehr, sehr interessante Liga. Also das darf man ja nicht vergessen. Die NBA ist ja nicht mehr zu vergleichen mit der NBA der Zeit von Michael Jordan. Die besten Spieler in der NBA sind Nikola Jokic, Luka Doncic, Victor Wembanyama und Franz Wagner. Und wir reden also von einer kleinen Europameisterschaft. Also das sind alles Europäer. Und das macht uns natürlich wahnsinnig interessant, das so zu verfolgen, was die da machen und wie die den Laden aufmischen. Das ist schon super faszinierend, wie ich finde, wie sich das verändert hat.
Ja, also Shai Gilgeous-Alexander hört sich unsere Big Kanadier, Show natürlich genau. in der Übersetzung an, aber als Kanadier wird er sich da hoffentlich nicht auf den Schlips getreten fühlen. Michael, fantastisch. Ja. Wie immer, kurze Pause in der Big Show 743.
Hello, this is Karen Hatchinoff and you're listening to Sports Radio 360.
Es ist die Big Show 743, Sportradio 360 und es ist Zeit, mal wieder über den deutschen Eishockeysport zu plaudern. Das mache ich heute extrem egoistisch. Warum, werde ich gleich sagen. Zum einen ist in der Leitung Ruben Stark von der Münchner Abendzeitung. Servus, Ruben.
Servus.
Und Franz Büchner von Magenta, von Sky, von Dein, von überall. Grüß dich, Franz.
Hallo, grüß dich.
Warum, Ruben, bin ich heute extrem egoistisch? Ich habe lieben Bekannten von mir Tickets geschenkt für den Sonntag. EHC Red Bulls München gegen die Iserlohn Roosters, 16.30 Uhr. Ich werde auch in der Halle sein. Jetzt möchte ich natürlich da als absoluter Vollexperte brillieren. Auf welche Fragen müsste ich welche Antworten wissen? Was erwartet mich da? Wie gut ist München drauf, wie gut ist Iserlohn drauf?
Na, München kämpft gerade ziemlich mit seinen personellen Ausfällen. Hat das die letzten Wochen durch eigentlich schon gehabt, dieses Problem. Bis zu 7 Stammspieler waren es, glaube ich, im Extremfall. Kommen da ganz gut durch bisher. Jetzt gab es 2 knappe Niederlagen gegen Mannheim und Berlin. Finde ich jetzt kein Drama. Insgesamt sind sie weiterhin ganz gut drauf. Das waren auch enge Spiele und der eine oder andere ist jetzt zurückgekehrt. Aber das ist ja dann auch nicht so ganz einfach, sofort reinzukommen, dass dann quasi die alten Muster wieder greifen. Das braucht sicherlich auch das ein oder andere Spiel noch. Also du kannst sicher sagen, der EHC ist weiterhin gut in Form.
Okay.
Und kämpft so mit ein paar Problemchen, aber die sind alle aus meiner Sicht lösbar. Die sind weiter gut auf Kurs. Ja, und Iserlohn hat sich da unten im Keller so ein bisschen Luft verschafft in den letzten Wochen. Für mich war der Kader so auf dem Papier ohnehin besser als der aus der letzten Saison, fand ich jedenfalls. Und jetzt haben sie ja inzwischen, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, Frankfurt ist schon noch hinter ihnen, oder?
Ja, ja.
Ja, genau. Also haben sie Frankfurt zumindest überholt und sind da, was den Abstiegskampf angeht, so ein bisschen in ruhigerem Fahrwasser jetzt. Und glaub, da geht sowohl nach oben wie auch nach unten nicht mehr allzu viel. Da müsste schon entweder eine Wahnsinns-Negativserie kommen oder eine unglaubliche Siegesserie. Beides ist sehr unwahrscheinlich.
Ja, nur Franz, damit ich den Abstiegskampf richtig verstehe. Dresden ist im Grunde genommen abgestiegen und es gibt nur einen Absteiger. Wenn es denn überhaupt einen Aufsteiger gibt, oder steigen die Eislöwen aus Dresden mit ihren 22 Punkten jetzt auf jeden Fall ab?
Es ist wie jedes Jahr tatsächlich. Es gibt immer noch so das Schlupfloch, dass doch jemand Meister wird in der DL2, der nicht aufsteigen möchte, / darf, aber das wird ja immer weniger von Saison zu Saison und der Witz an der Geschichte ist so ein bisschen, dass Dresden eigentlich aktuell, man halt nur mal so auf die Tabelle auch in der zweiten Liga schaut, die müssen halt hoffen, dass Krimitschau irgendwie zur Höchstform aufläuft dann in den Playoffs, also sich von Krimitschau retten zu lassen. Weiß ich nicht, wie gut das ankommen würde in Dresden, aber es ist, sie würden es vielleicht nehmen. Aber ja, tatsächlich, es gibt nur einen Absteiger, wenn es einen gibt. Es ist wahrscheinlich, dass es einen gibt, aber wir wissen es halt natürlich auch erst dann, wenn die DL2-Saison beendet ist.
Ohne dass ich natürlich, und ich weiß nicht, wie nah ihr an Dresden dran seid, ich bin überhaupt nicht nah dran, aber ist Dresden vielleicht, Ruben, so ein Fall, wo man sagt, okay, wir schauen uns die DEL für ein Jahr an, so wie Greuther Fürth sich die Fußball-Bundesliga für ein Jahr angeschaut hat und dann für sich vielleicht selbst gesagt hat, okay, war schön, aber unser natürliches Habitat ist die Liga 2. Würde das auch für Dresden vielleicht in der DEL 2 besser passen, alles in allem? Was die Zuschauer anbelangt, was die Sponsoren anbelangt?
Also erstmal klares Nein. Die Personalpolitik vor der Saison spricht schon dagegen, dass die das irgendwie als einmaliges Abenteuer gesehen haben. Jetzt im Nachhinein stellt sich raus, war vielleicht doch zu viel Erfahrung, zu wenig Geschwindigkeit etc., was sie in den Kader gepackt haben. Und an sich, der Standort, der hat schon das Potenzial für die DEL. Da passiert ziemlich viel im Nachwuchs. Die sind auch recht erfolgreich mittlerweile. Und auch drumherum, Dresden ist ein Standort mit einer gewissen Wirtschaftskraft und ohnehin sportbegeistert. Also da ist Platz für DEL-Eishockey. Und das, so sehen die sich auch perspektivisch. Selbst wenn es jetzt wieder runtergehen sollte, würden die sicherlich sofort einen neuen Anlauf planen.
Franz, auf der anderen Seite der Tabelle, da grüßen die Kölner Haie. Ich habe schon länger nicht mehr mit Thomas Wagner gesprochen, wahrscheinlich, weil er von einem Sieg zum nächsten eilt vor lauter Freude mit seinen Haien. Und das ist nicht mal knapp. Warum, Franz? Sind die Kölner von Verletzungen verschont geblieben, wie es die Münchner eben nicht sind? Oder haben die per se den stärksten Kader aktuell? Warum ist Köln so stark?
Ja, ich hatte sie tatsächlich jetzt gerade erst am Dienstag in Nürnberg. Das ist auch das erste Mal, dass ich sie kommentiert habe in der Saison. Und das ist halt ein Aspekt tatsächlich. Das hat auch der Coach, also Cariado, dann auch bestätigt vor dem Spiel, dass sie wirklich tatsächlich relativ wenige Verletzungen haben. Da ist Mitte Dezember zwar Gregor McLeod ausgefallen, der bis dahin klar Topscorer war in dem Team, das ist aber nicht weiter ins Gewicht gefallen tatsächlich. Also sie haben seitdem er ausgefallen ist, alles gewonnen. Das sind mittlerweile 10 Spiele in Folge. Die haben wirklich eine Tiefe im Kader, die ist schon beeindruckend und die spielen das halt auch wirklich so seriös runter alles, wo du halt mal glaubst, naja, wenn es halt so gut läuft, irgendwann kommt vielleicht doch mal so ein kleiner Schlendrian rein. Die hatten so ein Spiel in Dresden, das kann halt auch mal ein Stolperstein sein, weil du natürlich als Tabellenerster und Tabellenletzten klar favorisiert bist, aber die gewinnen da halt 8-1. Und wenn man halt sieht, wie sie jetzt am Dienstag in Nürnberg aufgetreten sind, die lagen nach dem ersten Drittel zurück, kommen dann aber mit einem Selbstverständnis raus, machen halt dann die Tore zum richtigen Zeitpunkt. Das ist jetzt vielleicht bei Köln auch nicht immer das spektakulärste Eishockey, was die spielen, aber es ist halt extrem erfolgreich. Ja, das ist halt manchmal tatsächlich genauso gut, wie es halt sein muss. Und damit sind die halt momentan wirklich sehr, sehr schwer zu knacken. Sie haben ein extrem gutes Powerplay, das kommt noch dazu. Wie gesagt, die Tiefe ist da, die können hier rein spielen. Die haben dann auch noch Alternativen mit dabei. Die haben meistens so ein volles Roster pro Spiel, dass sie ein, zwei Spieler gar nicht zum Einsatz bringen wollen, müssen, wie auch immer. Also das haben die schon natürlich auch einen Luxus in der Situation. Und wenn du mal so einen Lauf hast, dann ist es manchmal auch schwer, da überhaupt gebremst zu werden. Also alles in allem ist die Mischung, die sie gefunden haben, auch aus den Spielern, die dazugekommen sind, jetzt nochmal im Vergleich zur letzten Saison. Der Kader ist nochmal stärker, wie ich finde. Und wie gesagt, aktuell absolute Hochform der Haie, die wahrscheinlich, also mal gucken, jetzt spielt in Ingolstadt, aber schwer, wirklich schwer zu schlagen sind sozusagen.
Ja, ich glaube, das letzte Mal, als ich zumindest mit Franz gesprochen habe, Ruben, da war Ingolstadt Tabellenführer. Und was ist dann passiert? War da auch Verletzungspech im Spiel? Warum ist Ingolstadt jetzt wieder doch ein kleines bisschen abgefallen? Sie sind immer noch Vierter in der Tabelle. Aber was ist mit Ingolstadt passiert?
Also jetzt gestehe ich, dass ich Ingolstadt nicht so intensiv beobachte wie den EHC zum Beispiel.
Das kann nicht sein.
Das ist durchaus möglich. Die Ingolstädter haben sehr von dieser Offensive gelebt die ganze Zeit. Das muss man sagen. Die hat wunderbar funktioniert mit Riley Barber an der Spitze, dem besten Torjäger. Die haben ja wirklich eine Weile lang 5 Tore pro Spiel gefühlt erzielt. Und das, glaube ich, ist so ein bisschen weniger geworden. Dann haben sie vielleicht in der Defensive nicht ganz so die Tiefe wie andere, womöglich. Und auf der Torhüterposition, sie haben jemanden geholt aus Nordamerika, einen relativ jungen Goalie, der das erste Mal in Europa ist, der aus der ECHL ist der gekommen, der Prochu. Der braucht womöglich auch seine Zeit, um sein Potenzial voll zu entfalten. Vielleicht braucht er eine ganze Saison. Der hat sicherlich auch noch so seine seine Formschwankungen drin. Aber unterm Strich muss man sagen, wenn man sich die ersten fünf da anschaut, da hat jeder mal so eine kleine Delle drin gehabt. Vielleicht hat die Ingolstadt jetzt im Moment und nach der Olympiapause nehmen sie wieder voll Fahrt auf. Das ist alles möglich. Also ich würde da jetzt jedenfalls oberflächlich kein grundlegendes Problem sehen.
Ja, zu Olympia sprechen wir gleich. Mit Heiko Ulter werde ich später sprechen über den amerikanischen, kanadischen Kader, auch ein kleines bisschen über die deutschen NHL-Profis. Aber Franz, kann man denn schon als jetzt aus der Tabelle irgendwas für die Playoffs dann ableiten, wenn Ruben sagt, unerfahrener Torhüter bei Ingolstadt, war die Erfahrung der letzten Jahre nicht immer auch, dass das Team, das den besten Torhüter hat, exzellente Chancen hat, dann auch zu gewinnen? Und von diesen fünf Teams, also Köln, Straubing, Mannheim, Ingolstadt, München, wer hat denn da aus deiner Sicht die Nase vorne, wenn es um Torhüter geht?
Schwierige Frage. Also erstmal ja, natürlich hilft dir ein guter Goalie, egal in welcher Situation, aber ist insbesondere natürlich auch in den Playoffs, logischerweise. Das haben wir, wie du auch richtig sagst, in den letzten Jahren häufig gesehen, weil dann auch Jack Hildebrand für Berlin häufiger mal zur Höchstform aufgelaufen ist in diversen Spielen. Also ja, das hilft natürlich. Jetzt ist es echt schwierig, weil von den fünf Teams tatsächlich vier, wie ich finde, sehr, sehr starke Torhüter haben. Jetzt kann man das natürlich noch mal ein bisschen runterbrechen. Man sieht halt bei Köln, dass jetzt der Brückmann zurückgekommen seit ein paar Tagen. Der spielt wieder, der war lange verletzt und performt richtig gut. Ja. Und dann haben sie ja auch noch den Finnen dazwischendurch geholt. Also die haben halt da auch eine Alternative, sollte es dann vielleicht nicht so gut aussehen. Bei Straubing hast du einen Haukeland drin, der natürlich absoluter Königstransfer war für Straubing und der mit Sicherheit auch ein großer Rückhalt sein wird. Und dahinter steht ein Flo Bugel, der als junger Deutscher aber auch immer wieder wirklich gut performt. Bei Mannheim hast du vielleicht immer noch das beste Torhüter-Duo schlechthin in der Liga mit Franz Albon Mattmann. Mal gucken, wir hatten jetzt zuletzt ein paar Spiele drin, wo sie doch etwas zu viele Gegentore kassiert haben und Franz war krank. Und München hat halt mit Thibaut tatsächlich einen Glücksgriff getätigt, wie ich finde. Also Niederberger ist ja ausgefallen und was Thibaut da abgerissen hat, seitdem er quasi die unumstrengte Nummer 1 ist, das ist schon beachtlich. Deswegen ist das tatsächlich bei Ingolstadt für mich das größte Fragezeichen mit dem Torhüter-Duo, das sie haben, eben auch mit Brochu als junger Torhüter, der jetzt sich zur Nummer 1 gemausert hat. Und ich tue mich echt schwer, da jetzt zu sagen, wer von den anderen da vielleicht tatsächlich die Nase vorn hat. Eher dann ein Team, das tatsächlich vielleicht wirklich mit beiden Torhütern eine gleichbleibend hohe Qualität hat. Und da sehe ich dann vielleicht tatsächlich immer noch Mannheim ein Stück vorne, aber das ändert sich halt auch alles gerade so ein bisschen. Also echt schwer zu sagen, tatsächlich.
So, Ruben, du hast angesprochen Olympia. Es ist gar nicht mehr so lange hin. Wie sieht denn jetzt, ich glaube am 31. Januar gibt es ein Olympia-Camp in Bozen. Wir wissen, die NHL-Spieler kommen erst später dazu. Jetzt hat der Deutsche Eishockeybund einen recht großen Kader benannt. Und dann gibt's aber auch, ich sehe hier Trainingsteilnehmer, also Trainingsathleten. Kannst du das vielleicht mal ganz kurz für die Leute aufklamüsern wie mich, die nicht zwischen den Zeilen lesen können? Wer ist dann beim Trainingscamp dabei und haben die Leute, die nur beim Trainingscamp jetzt dabei sind, vielleicht eine Chance, auch in den Olympiakader zu kommen? Wie Maxi Kastner zum Beispiel, wenn ich es richtig sehe.
Ja, also 8 Spieler sind das, wenn ich es richtig im Kopf habe. 7 Feldspieler, 1 Torhüter. Und die füllen eben quasi die Plätze der Nordamerikaner in dem Trainingscamp auf, weil die erst bis zum 7. Februar werden die direkt nach Mailand kommen. Ich glaube, am 5. Februar sind die letzten Punktspiele in der NHL. Dann kommen die Herrschaften rüber und bis dahin, also bis zur Abreise nach Mailand mindestens, werden die 8 Herrschaften da den Kader verstärken. Natürlich hat der eine oder andere vielleicht auch noch eine Chance, auf den Zug aufzuspringen. Das hängt natürlich von der Gesundheit der anderen ab. Sollte sich einer verletzen oder einer der aktuell noch Verletzten doch noch nicht so fit sein, wie sie es jetzt vielleicht sich erhoffen, dann könnte es sein, dass es einer der 8 ist, der dazukommt, muss aber nicht. Es kann auch ein anderer sein. Also beispielsweise Maxi Zuber aus der AHL, aus dem Farmteam von Utah Mammoth. Das ist so einer, wo ich dachte, dass der dabei sein würde. könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen, dass der nachgeholt wird, wenn einer ausfällt, weil der das kleinere Eis gewohnt ist, weil der eine gute Saison spielt. Wie gesagt, das ist so eine Personalie, wo ich mich ein bisschen gewundert habe, aufgrund seiner aktuellen Saison, auch wenn er eine schwache WM hatte im Frühjahr, aber ja, aufgrund der Saisonleistung und der Tatsache, dass er das kleine Eis, die kleinere Eisfläche gewohnt ist, hat es mich ein bisschen gewundert. Aber wie gesagt, auch einer der acht könnte im Verletzungsfall noch dazu stoßen.
Jetzt haben mir meine Handballer erzählt, Götze und Uwe Semrau, und Bob Hanning war ja auch sehr outspoken. Die war nicht einverstanden mit dem EM-Kader von Alfred Gislason. Franz, hast du irgendjemand, wo du sagst, der hätte zwingend dabei sein müssen? Und gibt es jemand anderen, von dem du sagst, hoppla, das wundert mich jetzt aber, dass er in den Kader gefunden hat?
Ja, gibt natürlich immer so ein paar, wo man sich auch Alternativen vorstellen kann. Mein Ruben hat es gerade schon gesagt, ich hätte eigentlich auch von Maxi Zuber erwartet. Du weißt natürlich nie so genau, was da dahinter steckt. Ja, also sind natürlich auch gewisse Kaderplanungen drin. Das ist ja auch beim DEB, ich glaube auch gerade unter Harry Kreis, immer auch ganz gerne genommen, dass man halt ein Teamgefüge haben will, was einfach zusammenpasst. So, und da gibt es halt manche Spieler, die scheinbar, ich weiß nicht warum, aber aus Sicht des Trainerteams vielleicht doch nicht so gut reinpassen, deswegen nicht dabei sind. Aber natürlich hast du nur, wenn du auf Leistung schaust, schon auch noch Spieler dabei oder hättest du zur Verfügung, die jetzt hier nicht auftauchen. Das ist halt ein Super, da kann man natürlich auch über die dritte Torhüterposition sprechen, völlig klar, weil jetzt Matthias Niederberger jetzt in der Saison schon Schwierigkeiten hatte, früh in der Saison in Form zu kommen und jetzt natürlich lange verletzt ausgefallen ist. Da hätte man natürlich auch Alternativen gehabt, einen Arno Tiefensee zum Beispiel, der in der American Hockey League spielt und dort teilweise auch gute Leistungen hat, oder auch in der deutschen Eishockey-Liga gibt es welche. Dustin Strahlmeier ist in bestechender Form zurzeit, aber der hat halt beim aktuellen DEB-Team irgendwie keinen Stein im Brett, keine Ahnung was und wieso und weshalb, aber das wären halt so Alternativen. Du kannst auch gucken, wenn du nur nach Zahlen gehst, der beste deutsche Torschütze aktuell in der deutschen Eishockey-Liga ist Samuel Doug McFord von den Nürnberg Ice Tigers, der auch keine Rolle spielt aktuell in diesem Team. Also natürlich gibt es da immer wieder Positionen, über die man streiten kann und über die man sich vielleicht dann auch wundert in gewisser Form, oder wo auch Fragezeichen dahinter sind, gerade was so Spieler halt angeht, die lange verletzt waren. Ich meine, Kai Wissmann hat noch kein einziges Saisonspiel gemacht, auch der ist im Kader drin, was, wenn er tatsächlich mitspielen könnte, sicherlich nicht schlecht ist, weil das ist, wenn er fit ist, wenn er 100% hat, der beste deutsche Verteidiger aus der deutschen Eishockey-Liga. Der würde helfen, tatsächlich. Aber wie fit ist er wirklich? Kommt er überhaupt rechtzeitig zurück? Das sind halt alles so Fragen natürlich, und da könnte man sich vorstellen, dass da vielleicht doch noch der oder andere mit reinrutscht, der jetzt vielleicht aktuell noch nicht dabei ist.
Ruben, alle kommen mit voller Kapelle. Nicht nur die Nordamerikaner, auch die Tschechen, die Schweden, die Finnen, alle sind in ihrer stärksten Besetzung da, die Deutschen auch, mit Leon, mit Moritz Seider, mit den ganzen NHL-Cracks. Realistischerweise, im besten Fall, also 2018 die Silbermedaille, war natürlich fantastisch, aber ich glaube, mich richtig zu erinnern, dass die Vorrunde kein Spaziergang war und dass da auch vieles dann gut gelaufen ist, dann hätte man natürlich sagen können, okay, im Finale hätte Deutschland eigentlich auch gewinnen können, wenn es ein kleines bisschen glücklicher läuft. Aber realistischerweise, mit welchem Anspruch darf die Mannschaft von Harry Kreis nach Mailand aufbrechen, aus deiner Sicht?
Realistischer Anspruch ist Viertelfinale. Du hast in der Gruppe Dänemark, Lettland und die USA, das sollte der Anspruch sein, Zweiter zu werden. Wenn du Zweiter wirst, kriegst du höchstwahrscheinlich, es gibt ja dann nochmal, ist ja dieser spezielle Modus bei Olympia, es sind 12 Teams, die drei Gruppensieger plus der beste Gruppenzweite, wenn ich das richtig im Kopf habe, sind direkt im Viertelfinale. Die restlichen 8 Teams spielen dann quasi die 4 anderen Viertelfinalplätze noch aus. Wenn du Zweiter würdest, bist du entweder direkt drin als bester Zweiter oder hast potenziell eine lösbare Aufgabe in diesem quasi ersten Playoff-Spiel. Und deswegen ist ein Viertelfinale realistisch, mehr aber auch nicht. Dazu, klar, Philipp Grubauer ist zurzeit in einer Wahnsinnsverfassung in Seattle. Also so gut war er, seit er dorthin gegangen ist, noch nie. Und so ein heißer Goalie kann dir natürlich in so einem Turnier auch Spiele im Alleingang mal gewinnen. Das ist möglich. Den können aber genauso gut die Dänen haben mit Freddy Andersen. Den können auch die Letten haben mit zwei NHL-Torhütern. Also das sind alles so Dinge, das weißt du nicht. Auch gegen Dänemark und Lettland wären das zwei harte Brocken. Also auch Dänemark und Lettland hat richtig gute Spieler. Und wenn die Teamchemie nicht stimmen sollte bei den Deutschen, und das ist ja nicht ausgeschlossen, auch bei der letzten WM in Dänemark hat es da das eine oder andere gegeben, wenn das alles nicht so funktioniert und auch die NHLer nicht in das Gefüge so richtig hineinfinden und umgekehrt, dann kannst du natürlich auch viermal verlieren und fährst nach Hause mit großer Enttäuschung. Auch das ist nicht utopisch. Die Wahrheit ist realistisch Viertelfinale. Alles, was darüber hinausgeht, wäre eine Sensation, so ehrlich muss man sein. Auch wenn man solche einzelnen Klassenspieler dabei hat.
Kann man überhaupt, weil diese Mannschaften in dieser Besetzung noch nie zusammengespielt haben und nach Olympia wahrscheinlich zusammenspielen würden, aber Franz, kann man hier überhaupt was sagen, dass man meinetwegen sagt, okay, die Tschechische Republik würde der deutschen Mannschaft vom Matchup her besser liegen, oder ist so eine Aussage völlig, völlig deppert?
Ja, schwierig natürlich. Und da gibt es auch ein schlechtes Beispiel, weil die Tschechische Republik ist eigentlich immer ein schlechtes Matchup für Deutschland gewesen.
Okay, gut, immerhin.
Aber ja, du weißt es halt nicht, diese Zusammenstellung. Und natürlich bei solchen Teams ist es dann schwer, jetzt wirklich herauszufinden, wie gut können die miteinander, gerade weil ja natürlich auch die NHL-Spieler, das haben wir schon thematisiert, so spät dazukommen. Die haben ja eigentlich gar keine Zeit, die kommen an und zack, geht's los. Ja, also da irgendwie sich zusammenzufinden, das muss dann halt im Spiel funktionieren. Die vielen großen Nationen, die einen Vorteil haben, sind halt die, die letztes Jahr des Four Nations gespielt haben, weil dort halt viele Spieler jetzt wieder in dieser Konstellation zusammenspielen. Ja, also Kanada, USA, Finnland, Schweden. Die haben natürlich dann jetzt einen gewissen Erfahrungsvorsprung, ganz einfach, weil die eben diese Möglichkeit hatten, letztes Jahr im Februar schon mal zu testen. Und das ging auch wirklich ab. Und bei vielen Teams hat sich eben jetzt auch herausgestellt, ist das schon recht identisch, was dort jetzt auch zu Olympia fährt. Also da hat sich gar nicht so viel getan. Also die haben, finde ich, dann natürlich einen gewissen Vorteil. Die brauchen dann vielleicht auch gar nicht unbedingt noch 3-4 extra Tage und noch irgendein Testspiel oder so. Bei den anderen ist das halt tatsächlich die große Frage. Ja, wie funktioniert das Zusammenspiel? Wie wird überhaupt zusammengestellt? Das ist ja auch das Spannende beim deutschen Team. Gibt es vielleicht eine NHL-Reihe mit Dreiseitelstützle, Peterka? Wird man die vielleicht noch ein bisschen auseinanderpflücken und nach oben was aufbauen, um nicht nur auf eine Reihe zu fokussiert zu sein? Super spannend natürlich, das dann zu sehen. Aber das wird man erst tatsächlich dann im Turnier sehen. Und das sind halt die großen, ja, das, was du halt wirklich nicht voraussagen kannst, ist tatsächlich die Unlegbarkeit.
Herrlich, es sind nur noch wenige Tage. Bis dahin, schauen wir ein bisschen DEL. Danke Franz, danke Ruben. Kurze Pause, Big Show 743.
Hallo, hier ist Jutta Kleinschmidt und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 743 und natürlich gibt es auch in dieser Woche den Motorsport, denn in Saudi-Arabien wird durch die Wüste gepflügt, als ob es kein Morgen gäbe, und natürlich sprechen wir auch in dieser Woche mit niemand anderem als der Legende himself, mit Stefan de Voice Heinrich, über die Rallye Dakar und alles, was sich sonst noch im Motorsport getan hat. Grüß dich, de Voice.
Ich grüße dich. Ja, momentan sind sie tatsächlich im großen Sandkasten unterwegs. Klar ist aber auch, dass es immer so ein bisschen mit Beigeschmack ist, dass wir jetzt in Saudi-Arabien fahren. Wir haben über Sportswashing bei dir ja auch hier bei Sportradio schon auch im Zusammenhang mit anderen Sportarten gesprochen. Und das gehört natürlich, das muss man nicht nur im Kleingedruckten sagen, immer auch dazu. Die Saudis wollen ihr Image aufpolieren und haben deswegen also ordentlich Geld auf den Tisch geblättert, um die Dakar aus Südamerika zurückzuholen. Das machen sie jetzt schon seit Jahren. Sportlich ist dagegen nichts zu sagen, denn tatsächlich Saudi-Arabien bietet sehr viel, sehr unterschiedliche Etappen. Für die Teilnehmer ist es also hart wie eh und je. klar ist, dass wahnsinnig gesiebt wird. Und über einige Namen haben wir ja letzte Woche schon gesprochen.
Ja, also gut, du hast mir ein Bild geschickt davor, was natürlich immer fantastisch ist, nämlich von Marc Mateschitz, wie er sich gerade, ja, wie er sich einer Düne nähert. Ich kann das nicht ganz deuten, aber es schaut zumindest nicht so aus, dass, als ob er irgendwo feststecken würde. Wie läuft's für den Sohn des Firmengründers Didi Mateschitz?
Ja, das Promi-Duo Mateschitz selbst und seine Lebensgefährtin Viktoria Swarovski, die unter Pseudonym starten, wollten da also kein so ganz großes Ballyhoo drum machen, ist aber relativ schnell aufgeflogen, denn die mit Augenzwinkern gewählten Pseudonym-Alias-Namen, nämlich Marc Mustermann, Max Mustermann und Vic Flip, waren dann relativ schnell rauszufinden. Das war keine so große Challenge für die Boulevardmedien. Aber klar ist, dass sie sich inkognito, und das haben sie geschafft, über Monate intensiv vorbereitet haben. Das zeigt so auch ein bisschen das, was wir gerade an Bildern sehen in den ganzen, vor allem österreichischen Medien. Ist natürlich ein Riesenthema, ist klar. Und solche VIP-Starter, so sie sich denn nicht komplett amateurhaft bewegen, sondern sich intensiv gut und ernsthaft vorbereitet haben, sind für die Dakar immer gut, weil es dann über die rein sportlichen Schlagzahlen natürlich ein bisschen hinausgeht. Das hatten wir in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder mal. Ich erinnere mich mal, was für eine Medienaufregung weltweit war, als tatsächlich der ein oder andere der großen Leute, der großen wichtigen VIPs mal tatsächlich verschwunden war. Der Sohn der Eisernen Lady. Zum Beispiel, also aus England kommt der Sohn, hat sich mal verfahren über, ich glaube, 5 Tage, und da war weltweit nahezu in jeder Nachrichtensendung was drin. Das ist natürlich am Ende dann eine Begleitwerbung, die Dakar, besseres kann ja eigentlich nichts passieren, zumal tatsächlich dann auch alle wieder aufgefunden worden sind. In diesem Jahr haben wir wenig VIPs. Die beiden gerade genannten, Mateschitz und Swarovski, fahren separat in unterschiedlichen Klassen. Marc Mateschitz macht es gut, sein Soll ist eigentlich in die Top 100 zu kommen, da hält er sich jetzt sehr, sehr konstant. Heute Teil 2 am Donnerstag, einer ersten großen Marathon-Etappe. Das bedeutet, dass du jetzt eben auch die Fähigkeiten im Fall der Fälle zeigen musst, die du als Mechaniker hast. Denn klar ist, jeder muss bei einer Marathon-Etappe abends sein Fahrzeug selber reparieren. Ob das die Motorradfahrer sind, auch die Werkspiloten, ob das die Profis bei den Autos sind oder eben die Amateure. Das heißt, du bist natürlich gehalten bei so einer Zweitagesetappe ohne Service am Abend, bist du gehalten, möglichst vorsichtig mit dem Material umzugehen. Aber vorsichtig ist es bei der Dakar natürlich so eine Sache. Vor allem, wenn es um die Spitzenposition geht, wird natürlich nach wie vor irrsinnig geholzt. Sebastian Loeb zum Beispiel, 9-facher Rallye-Weltmeister, der die Dakar noch nie gewonnen hat, der hat gleich am ersten Tag gleich mal 3 Plattfüße gehabt, 3 Platten gehabt. Das ist natürlich das, was du eigentlich gar nicht brauchst. Aber das ist sehr steinig, es ist sehr hart, so auch heute, der Donnerstag. Es ist sehr, sehr, sehr selektiv. Und das Einschätzen des richtigen Tempos, also das, was du dir A, selbst zutraut, neben dem Navigieren, und B, dass das Material eben nicht zu übermäßig gefordert und strapaziert wird. Diesen Zwischenweg zu finden, macht eigentlich nur die Erfahrung oder gibt dir eigentlich nur die Erfahrung. Wir haben jetzt bei den Motorrädern und bei den Autos tatsächlich an der Spitze jeweils Leute, die enorm viel Starts bei der Dakar haben und die eigentlich aus dem Enduro- und Offroad-Sport auch kommen. Also keine Wechsler, sondern es sind eigentlich Leute, die gerade im steinigen Terrain sich wirklich gut auskennen. Aber es ist noch überhaupt nichts entschieden. Wir sind noch in der ersten Hälfte der Dakar, noch vor dem Ruhetag bei Halbzeit. Das heißt, es ist noch überhaupt keine große Vorentscheidung gefallen. Wir haben ein paar Ausfälle schon gehabt. Auch leider Tobi Ebster, der Hero Motorradwerkspilot aus Österreich, der sich am dritten Tag gleich nach ein paar Kilometern das Kahnbein gebrochen hat. Und jeder, der weiß, wie schwer Kahnbein verheilen und wie schmerzhaft das ist, weiß, da gab es keine andere Chance. Also Zähne zusammenbeißen und dann weiterfahren ging einfach nicht. Deswegen ist er draußen. Aber wir haben bisher eigentlich für die Dakar Jahr für Jahr jetzt nach 4 gefahrenen Tagen vor dem 5. Tag, der gerade läuft, 8 Ausfälle in der Autokategorie. Das ist normal. 8 Ausfälle bei den Motorrädern, auch nicht übermäßig. Und vor allem, Jens, wir haben es in den letzten Jahren bei dir, bei unserer Dakar-Berichterstattung auf Sportradio immer wieder auch mitbekommen. Wir haben vor allem noch keine sehr schweren Verletzungen oder gar Tote. Insofern heißt es, bei dieser schwierigsten Marathon-Wüstenrallye der Welt tatsächlich durchhalten und ein bisschen Daumen drücken, denn Glück brauchst du auch.
Seit wann, ich kann mir nicht vorstellen, dass es im Jahr 2026 überhaupt noch möglich ist, aber seit wann kann denn oder können die Fahrer, können Autos nicht mehr verloren gehen? Jedes Motorrad muss doch einen GPS-Tracker drinnen haben, dass für den Fall der Fälle die Rennleitung weiß, wo diese Jungs sind, so wie das damals eben mit dem Sohn von Margaret Thatcher offenbar nicht war. Also ich gehe davon aus, es ist so, bitte bestätige das der Voice, und wenn ja, seit wann ist das so?
Also das ist seit gut, ich würde sagen 25, 30 Jahren so. Mark Thatcher, das war da deutlich vorher und im Grunde begann ja alles in den 70er Jahren, als man da tatsächlich einen Haufen von wilden Enduro-Fahrern hatte, die gerne nach Afrika gegangen sind, um da sich auszuleben und über große Sanddünen zu schanzen, die dann einfach gesagt haben, wir machen das jetzt mal zusammen in einer Gruppe und organisieren da was und da gab es das alles noch nicht. Inzwischen ist es natürlich auch, was Sicherheit angeht, nicht nur ums Verlorengehen, sondern wenn mal schwere Unfälle sind, wie bei Matthias Walkner zum Beispiel, hat man das ja schon, wenn schwere Unfälle sind, dass halt die Rettung und der Arzt schnell da ist. Und deswegen gibt es ein Netzwerk tatsächlich von Helikoptern und schnell einsetzbaren fliegenden Lazaretten, also Learjets. Das ist alles sehr viel professioneller geworden, was nicht heißt, dass die Gefahr geringer geworden ist, denn das Tempo hat sich erhöht. Darüber haben wir auch bei dir, lieber Jens, vor einigen Jahren mit Heinz Kinnegartner gesprochen, der selbst ja die Dakar x-mal gefahren ist und nie angekommen ist, immer gestürzt ist. Das hat sich alles dramatisch verbessert. Die Motorräder sind zum Beispiel auch auf Bestreben von Heinz Kinnegartner / KTM sind die Topspeeds zum Beispiel eingebremst worden. Die sind gedrosselt, die Motorräder, dass man nicht mehr jenseits der 200 da fahren kann. Aber auf 180 übersetzt reicht das immer noch. Und selbst da kannst du eigentlich den Helikoptern, die manchmal dir folgen mit den Kameraleuten, kannst du denen auch fast davonfahren. Also es ist nach wie vor wahnsinnig hohes Tempo. Es ist, weil man ein besseres Sicherheitsnetz jetzt hat, als noch vor 20, 30, 40 Jahren, hat sich die Risikobereitschaft auch erhöht und das Material ist natürlich dramatisch besser geworden. A, was die Reifen angeht, die können sehr viel mehr ab. Was die Aufhängung angeht, Federung, Dämpfung, plus eben auch die Autos und die Motorräder selbst hat sich viel getan. Also es ist nach wie vor wirklich ein Ritt auf der Rasierklinge. Wir hatten jetzt gerade beim Start der Dakar, das ist eine der vielen schönen Anekdoten, die zu diesem sportlichen Event immer dazugehören, gleich am ersten Tag ein Sieg vom X-Raid-Team. Das ist ein kleines Team aus Trebur in Hessen, in der Nähe von Rüsselsheim, die auch schon Gesamtsieger gestellt haben, aber die jetzt, seitdem die großen Hersteller sich da ein bisschen zurückhalten, wieder Autos in Eigenregie, auf eigene Kosten einsetzen und Geländewagen, die sie für Dakar und ähnliche Veranstaltungen bauen, dann auch an Privatleute vermieten, respektive verkaufen. Und die hatten eine tolle, tolle Aktion, denn da ist zwar einem Dakar-Piloten was passiert, Mathieu Baumel, einem Franzosen, der schon 4-mal die Dakar gewonnen hat als Beifahrer, neben Nasser Al-Attiyah 2015, 2019, 2022 und 2023. Der hat zu Beginn letzten Jahres, 2025, bei der historischen Monte Carlo ein bisschen mitgeholfen, Ende Januar, Anfang Februar, und hat da tatsächlich einem liegen gebliebenen Fahrzeug helfen wollen, so als Service, als Mechaniker. Der stand an der Seitenlinie der Autobahn mit Warnblinkanlage und hat da versucht zu helfen, ist dann von einem betrunkenen Franzosen in einem Auto leider angefahren worden. Sein rechter Unterschenkel musste ihm amputiert werden, er war lange im Koma. Hat es wieder geschafft und fährt jetzt die Dakar tatsächlich wieder. Die haben die Beifahrerposition am Sitz einiges verändert. Sie haben mit sehr viel Energie auch Übungen gemacht. Sie haben eine kurze, die Bachas, diese 3- bis 4 Tagesveranstaltung, sind sie vorher schon gefahren. Der fährt also tatsächlich wieder die Dakar mit Guillaume Demevius, einem sehr routinierten Dakar-Fahrer und Belgier. Und die haben die erste Etappe gewonnen. Also es ist unglaublich, nach so einer Verletzung und einer relativ kurzen Rekonvaleszenz dann tatsächlich wieder dabei zu sein, sich der Herausforderung Dakar zu stellen, wo du jetzt tatsächlich so ein körperliches Handicap hast und dass du dann natürlich noch eine Etappe gewinnen kannst, ist fantastisch und das zeigt so ein bisschen, die Dakar ist mehr als nur eine normale, gewöhnliche, lange Rallye. Da entstehen wahnsinnig viele Mythen, es sind wahnsinnig viele Legenden und tolle Geschichten. Nicht nur, weil jetzt Mateschitz und Swarovski solche Leute, auch so bunte Vögel mitfahren, sondern weil tatsächlich auch was sportlich angeht, da wirklich ungewöhnliche Leistungen zu begutachten sind. Und die muss man dann einfach entsprechend auch erwähnen.
Ich glaube, ich habe diese Frage schon mal gestellt, vielleicht stelle ich sie sogar jedes Jahr. Aber wenn du sagst, das ist diese lange Etappe heute, wo dann die Autofahrer und aber auch die Motorradfahrer eventuelle Reparaturen selbst vornehmen müssen. Wie ist das mit Ersatzteilen? Die haben doch nicht alle, also vielleicht haben sie einen Ersatzreifen dabei, die Autofahrer, aber die Motorradfahrer, die haben doch keine Ersatzreifen. Gibt es da einen Materialwagen, aus dem sich jeder bedienen darf? Oder wie schaut das konkret aus, wenn heute Abend bei irgendjemand was kaputt ist und er oder sie ein Ersatzteil braucht?
Also heute Abend sind sie dann wieder im regelmäßigen, im regulären Biwak und dürfen dann tatsächlich auch Ersatzteile wieder mitnehmen. Nach dem jetzigen Stand ist aber für die Marathon-Etappe, dies ist im Übrigen von gestern auf heute und im zweiten Teil der Dakar, haben wir kurz vor Schluss dann nochmal eine sehr selektive Marathon-Etappe mit dem klaren Befund, dass du keine fremde Hilfe nehmen darfst. Also es gab natürlich auch schon bei der Dakar so Ungewöhnlichkeiten, dass bei Motorradfahrern plötzlich auf einer Marathon-Etappe ein Gaszug aus einer Wüste gewachsen ist. Das kann manchmal passieren. Wie willst du da die ganze
Wüste?
Man muss sie nur finden, das ist genau das ist es. Also sowas gibt's schon. Was erlaubt ist, dass sich Teamkollegen oder Markenkollegen gegenseitig unterstützen. Das heißt, dein Szenario, dein Denkszenario, du hast einen Reifenschaden, es kommt ein anderer KTM-Motorradpilot und der kann dir durchaus helfen mit einem Teil. Paar grundsätzliche Teile, die hast du in jedem Auto mit dabei. Das sind jetzt nicht komplett neue Aufhängungen oder was, aber sag mal, eine Federung, einen Dämpfer wirst du dabei haben. Du wirst Werkzeug dabei haben, um einen Reifen schnell zu wechseln. Solche Dinge, die hast du dabei, das weißt du von Anfang an. Dann gibt es die unterschiedlichen, mit bei Autos haben wir üblicherweise 2 relativ große und schwere Ersatzräder mit dabei, also keine Reifen, sondern Räder, das heißt mit Felge. Die wiegen dann schon weit über 25 Kilo und das macht dein Auto natürlich langsamer, sodass dann die Spitzenleute, die Profis, also zum Beispiel an Matthias Ekström oder eben auch ein Sebastian Loeb, die werden dann tatsächlich, wenn es am Ende um Minuten oder Sekunden sogar geht, sich überlegen, ob sie den einen oder anderen Reifen dann vielleicht doch nicht mitnehmen, um dann einmal ein leichteres Auto zu haben, um schneller zu sein. Das ist jetzt in der ersten Rennhälfte eigentlich der Dakar noch nicht der Fall. Jetzt geht's wirklich darum, erstmal überhaupt durchzukommen, möglichst wenig Strafzeiten zu kassieren. Es gibt nämlich, auch das sollte man bei der Dakar sagen, natürlich auch Durchfahrten durch Ortschaften. Daher herrscht Tempolimit. Und das wird oft von vielen Fahrern im Eifer des Gefechts dann übersehen oder ein bisschen zu schnell. Es ist so ähnlich wie in der Formel 1. Auch dort hast du bei den Fahrzeugen dann einen Knopf, den du drücken kannst, sodass das vorher eingegebene Tempolimit eingehalten wird. Und dann rollst du halt durch die Ortschaften und kaum bist du aus der Ortschaft draußen, steht von der Dakar-Organisation dann auch ein entsprechendes Schild, hier kannst du wieder glühen. Und dann drücken sie wieder auf den Knopf und dann geht's mit vollem Reisetempo los. Also eine Menge der Stars haben tatsächlich auch schon ein paar Strafminuten kassiert, genau wegen Überschreiten des Tempolimits in Speedzonen. Der ein oder andere der Stars hat auch schon einen Checkpoint verpasst. Soll heißen, da kriegst du auch Strafzeit. Du musst pro Tag, das ist je nach Länge der Etappe so, dass du 5, 6 oder 7 Checkpoints auf jeden Fall erreichen musst. Die musst du im Abstand von, ich glaube, 20 Metern, an denen musst du vorbeifahren. Dann wird das elektronisch gespeichert, dass du da warst. Wenn du das nicht schaffst, weil du in den falschen Canyon abgebogen bist, zum Beispiel, und dich verfahren hast und über einen anderen Weg zurückfindest, dann wirst du dann ein paar Minuten Strafzeit kassieren. Also es ist heikel, was aber auch bedeutet, man ist wieder in den letzten Jahren vom reinen Tempobolzerei dann doch wieder ein bisschen zur ursprünglichen Idee zurückgekommen, dass du eben auch die Navigation toll hinkriegen musst. Wir hatten eine ganze Weile dann doch oft auch autobahnähnliche Offroad-Pisten, wo unglaublich auf Tempo geprügelt wurde. Das geht natürlich dann oft nicht gut, weil irgendwann siehst du eine Welle dann doch nicht, wenn die Sonne relativ schräg steht. Und dann fliegst du halt mit 180, 200 ab und überschlägst dich 8, 9, 10-fach. Das ist auf Dauer nicht gesund. Also man hat das Tempo ein bisschen rausgenommen und jetzt wieder in den letzten 2, 3 Jahren mehr Wert auf knifflige Navigation gelegt, was dann aber eben auch für Marc Mateschitz und für Viktoria Swarovski mit ihren jeweiligen Co-Piloten auch nicht sehr viel einfacher macht. Und momentan muss man sagen, zu deiner Ausgangsfrage, die machen das eigentlich wirklich ganz prima, ganz gut. Mehr kann man da aktuell nicht verlangen. Ich glaube, sie lernen viel. Und was man auch sagen muss, ist, die sind ja überhaupt dazugekommen zu dieser Rallye durch Heinz Kinnegartner, weil der ein Freund der Familie ist. Der hat offenbar so begeistert und in bunten Farben berichtet, dass tatsächlich da der Funke übergesprungen ist. Beide haben jetzt, also sowohl Marc Mateschitz wie Viktoria Swarovski, auch vorher Rallyes schon bestritten. Seit etwa 2 Jahren bereiten sie sich vor, nehmen das ernst. Und sie sind auch deswegen unter Pseudonym gefahren, weil es ihnen tatsächlich um die Herausforderungen geht, ob man sowas überhaupt tatsächlich mit einer Vorbereitung auch überstehen kann. Also es ist jetzt nicht eine feste Platzierung des Ziels, dass man sagt, wir wollen in die Top 50, sondern es geht überhaupt erstmal ums Durchkommen, um überhaupt jede Etappe zu Ende zu fahren und tatsächlich dieses Abenteuer zu leben. Und das ist es in jedem Fall.
Ja, sollte Heinz Kinnegartner mir in blühenden Farben von der Rallye Dakar erzählen und ich Lust haben, dann fehlt mir höchstens noch das Kleingeld, das im Hause Swarovski und Mateschitz möglicherweise vorhanden ist, aber sonst könnte der gute Heinz natürlich auch mir eine Teilnahme an der Dakar. Wobei nach Saudi-Arabien, ich hatte schon mal eine Einladung, irgendwie ziehe ich dort oder würde ich, dort zieht es mich nicht hin. Hätte ich, glaube ich, keine Freude hinzufahren. Eine Freude ist es immer, mit der Voice zu plaudern. Kommende Woche werden wir das gleich wieder tun. Müssen oder sollen wir kommende Woche schon über die Monte Carlo auch sprechen? Oder ist die erst Ende Januar?
Die ist erst Ende Januar. Die bereiten sich im Übrigen auch schon vor. Und es gibt, ich glaube, 2 Fahrer, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, werde ich bis nächste Woche aber nochmal checken, die tatsächlich beides fahren. Die Dakar fahren, um sich dann irgendwie 2,5 Tage auszuruhen, auszuschlafen und dann in den französischen Seealpen auf Eis und Schnee fahren. Also einen dramatischeren Wechsel kann man sich kaum vorstellen.
Aber wenn es jemand kann, dann die echten Rallye-Asse. Danke, der Voice. Kurze Pause in der Big Show 743.